Berlin, Mitte der 1960er Jahre. In einem verrauchten Verschlag in den Hansa-Studios der Gebrüder Meisel sitzt ein junger Mann. Ein tiefschwarzer Schnauzer legt sich wie ein Hufeisen um seine Oberlippe. Die lange, schwarze Haarmähne fällt ihm bis über die Schultern. Er trägt eine getönte Brille. Vor ihm eine Bandmaschine, daneben ein Stapel Tonbänder. Sein Job? Benutzte Demobänder von leidlich talentierten Bands und Musikern zurückspulen, zur Wiederverwendung. Er tut dies mit der Genügsamkeit und Ruhe eines Südtiroler Bergbauern, der weiß, seine Zeit wird kommen. Er wird es bis ganz nach oben schaffen. Gipfelstürmer der Charts, Weltstar. Wie groß sein Erfolg aber tatsächlich einmal sein wird, das ahnt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sein Name?
Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Giorgio Moroder, ein Südtiroler, der eines Tages kam und dann hat man dem einen miesesten Tape-Job gegeben. Also da war er dann der Demobereiter bei Meisel. In einem, sagen wir mal, so groß wie dieser Raum. Dabei ein Drittel war sein Ding und auf der anderen Seite war dann irgendwie Schlagzeug. Leute haben dann vorgespielt und das Niveau war so erbärmlich. Mit solchen Sachen musste sich das Hochgenie Giorgio Moroder ärgern.
Michael Holm, Schlagersänger, Produzent und inzwischen schon über 80 Jahre alt, hat damals als Mitzwanziger mit Moroder zusammengearbeitet. Und er sollte Recht behalten in Sachen Hochgenie. Giorgio wird nicht mehr lange in dem Berliner Verschlag sitzen bleiben und Bänder fragwürdiger Antitalente zurückspulen. Es zieht ihn in den Süden der Bundesrepublik, nach Bayern. In München wird er sein eigenes Tonstudio gründen und den Sound erfinden, der bis heute den Namen der Stadt in sich trägt, die ihn hervorgebracht hat. Munich Disco.
Ich wusste, das könnte der Sound der Zukunft sein. Aber ich hatte keine Ahnung, wie groß die Auswirkungen sein würden.
Die Klangvision von Moroder und was in seinem Studio passiert, werden München verändern und weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt machen.
München war in den 70ern die zweitgrößte Musikstadt der Welt.
Der Sound of Munich prägt das Lebensgefühl mehrerer Generationen von Nachtschattengewächsen.
Die Helma, meine damalige Freundin, die hat dann mit 16 den Mopedführerschein gemacht und dann waren wir natürlich mobil und dann ist es losgegangen.
Dieser Aufbruchsgeist, der war unglaublich geil, ob das Gruppen, die man heutzutage als Minderheiten bezeichnen würde, sich mit ganz normalen Menschen vermischten und einfach aufgrund der Kraft der Musik einen schönen Abend zusammen hatten.
Die 70er Jahre waren vielschichtig, also was Mode angeht, von grauenhaft bis elegant.
Im Sugar Shack, da flätzt jemand neben dich und raucht einen Joint, das sieht aus wie Keith Richard.
Munich Disco. Soundtrack eines Lebensgefühls. Ein bayerisches Feuilleton von Hardy Funk und Bene Mahler.
München Ende der 60er Jahre. Die Stadt ist dabei, den Ballast der grauen Nachkriegsjahre endgültig abzuschütteln. Der Wiederaufbau ist abgeschlossen. In Neuperlach wird ein komplett neuer Stadtteil hochgezogen. In Bogenhausen, im Arabella-Park, sprießen UFO-artige Hochhauskomplexe aus dem Boden. Die S-Bahn-Stammstrecke und die ersten U-Bahn-Linien werden gebaut. Für die Olympischen Spiele 1972 entstehen weltweit einzigartige Bauten am Oberwiesenfeld. Der Aufschwung spült jede Menge Geld in die Isar-Metropole und München gilt bald als heimliche Hauptstadt der Bonner Republik.
Alles, was wir wollen auf Erden, wir wollen alle glücklich werden.
Musikalisch ist München, wie die ganze BRD, zu dieser Zeit noch fest im Griff von zwei sehr verschiedenen Musikrichtungen. Da ist zum einen der gute alte Schlager. Ein Genre, das zwei Jahrzehnte lang nicht viel mehr war als geräuschgewordener Heimatfilm.
Junge, komm bald wieder nach Hause.
Auf der anderen Seite Beatmusik. Die Beatles und die Rolling Stones hatten weltweit Begeisterungsstürme ausgelöst. In Deutschland eiferten ihnen Bands wie die Rattles oder die Lords nach. Giorgio Moroder und Michael Holm, die sich aus Berlin kennen, vom Bänder zurückspulen und so weiter, sind inzwischen auch an der Isar gelandet. Ende der 1960er basteln sie, beide noch keine 30, an einem völlig neuen Sound, mit dem Besten aus beiden Welten. Gemeinsam schreiben und produzieren Moroder und Holm den deutschen Sommerhit des Jahres 1969. Die Adaption einer US-amerikanischen Beatnummer. Am Mikrofon, in Schlaghose, Hemd und Halstuch, Michael Holm. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. Schon zu dieser Zeit fällt Holm auf, dass dieser Giorgio ein ganz besonderes Talent hat.
Das ist halt ein genialer Musikerfinder und ein Soundfreak. Da habe ich Glück gehabt, dass ich durch Zufall, dass der mir über den Weg läuft und dann meine Qualitäten, sofern ich welche habe, erkannt hat und gesagt, das musst du singen. In der Zwischenzeit hatte Giorgio dann auch gesungen, und zwar einen Titel, der hieß Lucky Lucky. Damals war Bubblegum so angesagt. Das waren so 3-4 Jahre. Looky, 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 and she pretty, 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 she's my brand new girl. Und da war immer eine Zwischenstimme. Das war ich, ja. Und dann war das dann eine Goldplatte. Dann hatte der über 1,2 Millionen Singles verkauft. Mit diesem Looky Looky. Das hat er selber auch produziert und natürlich auch arrangiert und so weiter. Ja, da war er gut dabei.
Die Welt des Schlagers ist eine Scheibe, die sich gut verkaufen lässt. Das versteht der Südtiroler schnell. Vom Tonbandaufbereiter mausert er sich binnen kürzester Zeit zu einem erfolgreichen Musikproduzenten. Doch Moroder hat Visionen, Klangvisionen, die weit über das hinausgehen, was ihm die deutsche Schlager- und Beatwelt anbieten. Eine Entscheidung muss her. Er sehnt sich nach Unabhängigkeit und nach einem Land, das es noch gar nicht gibt. Ein eigenes Studio, luxuriös dimensioniert, vollgestopft mit neuester Aufnahmetechnik. So will Moroder sein Musicland schaffen. Genauer gesagt, die Musicland Studios. Dort, wo heute die Hochhäuser des Arabella-Parks in den Himmel ragen, treiben noch Mitte der 1960er Jahre Schäfer ihre Schafherden über die weiten Felder im Nordosten Münchens. Nach dem Zuschlag für die Olympischen Spiele ist damit Schluss. Die Stadt setzt hier einen kühnen Bebauungsplan um. 5 17-geschossige Wohnhäuser werden gebaut, dazu Bürohochhäuser. Ein Hotelkomplex und das Arabella-Hochhaus, benannt nach einer Oper von Richard Strauss. Ein gutes Omen für den Ort, der bald Heimat für Musiker aus aller Welt werden sollte. Im Keller mietet Moroder Anfang der 70er ein paar Räume an. Hier entstehen die legendären Musicland-Studios. Moroders Partner in Crime bei diesem Vorhaben, Reinhold Mack, der aus dem baden-württembergischen Heidenheim an der Brenz nach München gekommen ist und dessen Potenzial als genialen Toningenieur Moroder früh erkennt. Schon bald wird er die Alben der internationalen Rockelite produzieren. Die Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen und das Electric Light Orchestra werden ihn schlicht Mac nennen. Doch erstmal wird noch geschraubt und gebastelt am Musicland, erinnert sich Reinhold Mack.
Also erst war es halt mal im Keller und dann wurde das praktisch wie ein englisches Studio. Da gab es halt Absorbers an der Wand und die Decke wurde abgehängt und das Ganze dann mit Filz überzogen und sowas. Und es war eigentlich ziemlich dunkelbraun und trist und Der nächste Schritt war, dass Giorgio damals noch dabei war und die Idee hatte, das macht man so wie eine Tiroler Zirkelstube. So das hohe Holz an die Wand gemacht und sowas. Und dann war es halt plötzlich hell und gemütlich und eigentlich auch grauslich.
Hier in der Tiroler Zirbelstube im Keller des Arabella-Hochhauses entwickelt Moroder zusammen mit Reinhold Mack und seinem englischen Songwriting-Partner Pete Bellotti nichts Geringeres als den Sound der Zukunft. Aktuell fehlt Moroder und Co. allerdings noch eine entscheidende Zutat. Eine Stimme für den großen Durchbruch. Der Legende nach findet Moroder diese auf offener Straße, an einer Münchner Bushaltestelle. Hier steht sie also. Einfach so. Die Frau, die ihn berühmt machen wird. Eine Afroamerikanerin, die erst seit kurzem im Freistaat lebt, weil sie einen Vertrag unterschrieben hat als Sängerin im Hippie-Musical Hair. Ihr Name? Donna Gaines. Im Münchner Theater an der Brienner Straße steht sie bei der deutschen Uraufführung von Hair auf der Bühne. Oder, wie es in der Stadt plakatiert ist, Haare. Donna Gaines beeindruckt mit einer herausragenden Sopranstimme, kann tanzen und spricht fließend Deutsch. Bald heiratet sie den österreichischen Schauspieler Helmut Sommer und nennt sich fortan Donna Summer. Genau ab dann regiert sie. Wann genau die Geschichte mit der Bushaltestelle gespielt haben könnte und ob sie jemals so stattgefunden hat, ist nicht verbrieft. Klar ist dagegen, ab 1973 arbeitet Donna Summer mit Giorgio Moroder und Pete Bellotti in den Musicland Studios zusammen. Ihr gemeinsames erstes Album Lady of the Night von 1974 hat vorerst nur mäßigen Erfolg. Doch schon die nächste Musicland-Produktion soll ein Welterfolg werden. München ist zu der Zeit ein wunderbarer Ort für Visionäre. Eine moderne Metropole, die sich gerade auf der internationalen Bühne eindrucksvoll präsentiert hat. Die Olympischen Spiele 1972 liegen 3 Jahre zurück. Und vor einem Jahr erst ist Deutschland hier im Olympiastadion Fußball-Weltmeister geworden. Die Stadt hat eine Aura, die Menschen in ihren Bann schlägt. Vor allem, wenn es dunkel wird. In den Kneipen und Tanzlokalen tummeln sich Nachtschwärmer aus aller Welt. Musiker treten hier auf und hoffen, entdeckt zu werden. Michael Holm, damals gerade von Berlin nach München gekommen, erinnert sich.
Das war eine ganz eigene Melange mit irren Typen. Bei Gisela hieß der Club. Da kriegten sie 50 Mark damals und ein Bier und ein Abendessen und sind dafür aufgetreten. Tolle Leute dabei und Beschissene dabei.
Zu dieser Zeit verschlägt es auch eine junge Sängerin aus Österreich nach München. Gertrude Münzer tingelt Mitte der 70er durch die Schwabinger Lokale, tritt als Solosängerin und mit verschiedenen Bands in der Neuen Katakombe auf, im Simplicissimus und auch bei Gisela. Schon bald wird sie sich als Penny McLean weltweit einen Namen machen.
Die 70er Jahre waren vielschichtig. Also was Mode angeht, von grauenhaft bis elegant, von völlig neue Richtungen finden bis Altes nochmal in neuer Form bringen. Und die Kulturszene war lebendig.
Die Österreicherin lernt schnell Gleichgesinnte kennen, vor allem Münchner Musiker. Sie hat außerdem direkten Kontakt zur Hair Musical Produktion und zu Donna Summer.
Donna wohnte ja auch eine Zeit lang bei mir, weil mein Mann war der Konzertmeister von Hair, wo sie mitgesungen hat. Und die wusste nicht wohin und dann hat sie bei uns gewohnt.
Obwohl Gertrude Münzer alias Penny McLean längst auch die Musicland-Studios kennengelernt und Moroder mehrmals die Hand geschüttelt hat, schlägt sie einen Vertrag mit ihm aus. Denn auch ein anderer, der gerade die Szene aufmischt, macht ihr ein Angebot. Michael Kunze. Der Kunze, der schon bald mit Kornfeldern und griechischem Wein ein ertragreiches Geschäft aufziehen wird.
Michael Kunze, der kam dann und Vertrag angeboten wie Giorgio Moroder. Gleichzeitig, also aus Gründen, die ich nicht erklären kann, obwohl ich mit Giorgio Moroder sehr eng war, habe ich Michael Kunze genommen. Kann ich gar nicht sagen, aber das war einfach für das, was da anstand oder der Zeit entsprach. Der Giorgio war schon auf dem Sprung nach ganz weit weg. Das war schon damals zu sehen.
Michael Kunze engagiert also Penny McLean als eine von drei Sängerinnen für sein neues Projekt, die Disco-Formation Silver Convention. Zur selben Zeit arbeiten Moroder, Bellotti und Donna Summer in den Musicland-Studios an einer Weltnummer, die bald alle Ohren auf München richten wird. Ein Knistern ist zu hören am Vorabend der neuen Ära. Eine markante Bassline, ein treibender stoischer Beat, schmachtende Streicher, funky Gitarrenakzente, das ist Munich Disco. Über allem die verführerische Stimme von Donna Summer. Mit Love to Love You Baby landen Summer, Moroder und Co. 1975 auf Platz 2 der Charts in den USA und an der Spitze der Dance-Charts des Landes. Eine Sensation. Die BR-Fernsehsendung Musik Made in Munich besucht die Chartstürmer in den Musicland-Studios.
Fünf Worte über 16 effektvolle Minuten hinweg 28 Mal wiederholt, unterlegt mit schluchzenden Streichern und verhalltem Chor, brachten sie in diesem Sommer an die Spitze der US-Hitparaden. Donna Summer, eine 27-jährige Amerikanerin, die mit dem Musical Hair nach Europa kam und blieb, hat es geschafft. Für Umsätze über mehr als $1 Million erhielt sie Gold und Platin. Ihr durchschlagender Erfolg auf dem hart umkämpften US-Musikmarkt ist ein Phänomen, denn in Deutschland produzierte Unterhaltungsmusik kommt in Amerika kaum an.
Die deutsche Publikum, die trauen ihren eigenen Geschmack nicht. Aber das sind sehr, sehr viele gute Künstler hier. Manche gute Sachen verkaufen sich manchmal nicht, einfach weil die nicht kommerziell sind.
Wie für Moroder üblich, entstand auch sein erster Welthit in kürzester Zeit. 2012 erinnert er sich in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.
Und zwar war das absolut nicht geplant. Ich wollte immer schon mal ein sexy Lied machen, wie Je t'aime, moi non plus. Und ich habe dann Dana gesagt, wenn du mal eine Idee hast für einen Text, dann komm und dann versuchen wir. Eines Tages kam sie und sagt, ja, wie wär's denn? Ah, love to love you, baby. Sind wir im Studio gegangen, ich habe eine Gitarre genommen, ein Schlagzeug und wir haben ein kleines Demo gemacht. Am Tag her noch ein besseres Demo. Dann habe ich es in Cannes im Musikfestival in Midem vorgespielt und jeder war begeistert.
Im gleichen Jahr, 1975, kämpft sich eine weitere Produktion aus München in den USA ganz nach oben. Silver Convention. Das Disco-Trio mit Penny McLean steht mit Fly Robin Fly 3 Wochen lang auf Platz 1 in den USA. Das hatte zuletzt Anfang der 1960er Jahre der Orchesterleiter und Komponist Bert Kempfert geschafft mit einer seiner Easy-Listening-Nummern. Und das sollte danach in Deutschland bis zum heutigen Tag nur noch Milli Vanilli gelingen, dem Disco-Pop-Duo von Frank Farian, das 1990 in einem denkwürdigen Playback-Skandal ein jähes Ende fand. Auch Giorgio Moroder und Donna Summer werden in den USA noch Nummer-1-Platzierungen erreichen. Als Italiener bzw. Amerikanerin gelten ihre Hits allerdings nicht als deutsche Nummer-1 in den USA. Mit Love to Love You Baby und Fly Robin Fly wird München fast über Nacht zu einem Hotspot auf der internationalen Musiklandkarte. Disco ist da noch keine 2 Jahre alt, hat aber einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Und dann kommt 1977 auch noch ein Film in die Kinos, der das Phänomen endgültig zur Massenbewegung macht.
Where do you go when the record is over? John Travolta, Saturday Night Fever.
In Saturday Night Fever tanzt sich John Travolta zur Musik der Bee Gees als Working Class Hero frei von seinem tristen Arbeitsalltag und mit ihm Teenager und junge Erwachsene überall auf der Welt. Also auch in Bayern. München und sein Umland reiten auf dem Kamm der Disco-Welle.
Die Helma, meine damalige Freundin, die hat dann mit 16 den Moped-Führerschein gemacht und dann waren wir natürlich mobil und dann ist es losgegangen. Und dann sind wir sommers wie winters sind wir mit dem Moped nach Freising gefahren, Freitag, Samstag in die Disco.
Edith Nefzgers Augen funkeln, wenn sie sich an diese Zeit erinnert. Die großgewachsene Frau aus Neufahrn trägt ihre grauen Haare heute als Bubikopf und macht noch immer den Eindruck, als würde sie es mit John Travolta auf der Tanzfläche aufnehmen wollen. Für ein passendes Etablissement müsste man dafür in Freising allerdings in die Vergangenheit reisen.
Damals war, also das Paramount, das war so dieses Schicki-Disco und da ist dieses Saturday Night Fever ist da geklebt worden. Also da waren auch diese Tänzer da. Ich kann mich da an 2 Männer erinnern. Der eine, der hat auch dem John Travolta so ein bisschen ähnlich geschaut vom Typen her und der konnte den 1:1 kopieren da drinnen. Und sein Kumpel, ja, ähnlich. Und die haben da eine Show abgeliefert mit anderen Mädels dazu. Und das war natürlich beeindruckend. Und für uns war das ja damals auch ganz wichtig, dass wir auch auf dieser Welle mitschwimmen, dass wir so gut tanzen können. Was das eigentlich, diese emotionale Erinnerung ist, das war dann dieses befreite Tanzen.
Disco ist im Mainstream angekommen und schließt alle euphorisch umarmend ein.
Es war alles vertreten. Und das war ja damals das Schöne. Es war alles vertreten, auch im Paramount, obwohl das ja jetzt, sage ich mal so, im Freising der exklusivere Club war, war alles vertreten. Also da hast du nicht sagen können, das sind jetzt nur die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen aus besseren Familien, wo mehr Geld da ist oder die einfach schon mehr verdient haben. Also da ist auch keiner ausgesperrt worden. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir jemals Eintrittsgeld bezahlt hätten.
Disco-Demokratie nennt Jens Pönitsch das Phänomen in seinem Buch Munich Sounds Better With You. Der Autor ist seit den späten 70ern im Münchner Nachtleben unterwegs, als Tänzer, Musiker, DJ. Sein Lieblingsladen damals, das Café Größenwahn.
Ab dem Größenwahn war plötzlich klar, dass all diese scheinbar getrennten Welten, weil vorher gab es ja Schulenclubs, Heteroclubs, Punkclubs, also reine Punkclubs, reine Black Music Clubs, reine Rockclubs. Im Größenwahn war plötzlich über Nacht alles möglich. Es gab keinen echten Duktus, außer neu und geil und frisch und nicht von der Stange. Dieser Aufbruchsgeist, der war unglaublich geil. Obwohl der Club klein war, haben ganz viele Leute sich da wohlgefühlt, auch die verschiedensten, und haben sich auch gut vertragen. Es gab weder Disco-Klassenkampf, Prinzessinnen gegen Putzfrauen, wenn ich das mal so übertrieben sagen darf, oder auch, dass Gruppen, die man heutzutage als Minderheiten bezeichnen würde, sich mit ganz normalen Menschen vermischten und einfach aufgrund der Kraft der Musik einen schönen Abend zusammen hatten, ohne sich gegenseitig am Zeug zu flicken. Das war schon neu und cool.
Die Generation Disco wendet sich ab von der Gegenkultur der 68er, von Marx-Lektüre und kapitalismuskritischen Protestsongs. Statt aufs Demonstrieren im Laufschritt setzt sie auf unbeschwerte Körperlichkeit im Glitzer-Outfit. Disco, das ist der pure Hedonismus, das Leben feiern, jetzt und hier, die kurze Zeit auf Erden voll auskosten.
Und wir wollten das, wir wollten da einfach mit dabei sein, das miterleben, so wild und unkontrolliert.
Ich war ja damals also völlig unpolitisch. Völlig unpolitisch. Das kam erst später.
Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Choreografie und Tanzikone Pina Bausch exakt zur gleichen Zeit im Westen der Bundesrepublik den Modern Dance revolutioniert. Der Imperativ, den Pina Bausch formuliert, gilt genauso für die Generation Disco. Tanzt, sonst sind wir verloren. Bewegung statt Stillstand. Das Leben feiern. Trotz oder vielleicht gerade, weil die Welt jederzeit untergehen könnte. Die zwei Supermächte USA und Sowjetunion stehen sich in den 1970ern unversöhnlich gegenüber. Jederzeit könnte die Konfrontation in einen Atomkrieg kippen. In Deutschland sorgt die Rote Armee-Fraktion mit Terrorakten für Unsicherheit. Trotzdem das Hier und Jetzt feiern? Korrekt. Vielleicht ja auch gerade, weil die Ölkrise und die damals viel beachtete Studie des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums den Menschen die Endlichkeit ihrer Ressourcen vor Augen führt. Autofreie Sonntage zeigen 1973, wie abhängig die Gesellschaft vom Öl der arabischen Staaten ist. Die Grenzen des Wachstums betonen erstmals, dass der westliche Lebensstandard die Lebensgrundlagen langsam, aber sicher zerstört. Dagegen die Disco-Verheißung, ressourcenschonende Opulenz für alle, in Musik und Tanz gefasst.
Ich glaube, dass jetzt in der Retrospektive die Leute erstmal sagen können, das war ja wirklich eine geile Zeit und nicht immer so diesen Schuldkomplex haben. Berlin, das nihilistische, dürre, tolle Berlin ist Maßstab oder Detroit oder New York, sondern eben auch München, gerade weil es hedonistisch ist, weil es opulent ist. Weil die Mädchen hier halt nicht ausschauen wie von Egon Schiele gezeichnet, sondern eher opulent sind und Lebensfreude ausstrahlen. Das ist natürlich ein Klischee, aber das stimmt. Schönes Umland, Lebensfreude gepaart mit bayerischem Grand, gepaart mit Gastfreundlichkeit. Das ist schon München und das hat die Musik ausgestrahlt, finde ich.
Die musikalische Strahlkraft der Munich Disco beeindruckt bis heute. Raffinierte Arrangements, nicht von der Stange, aber streng dem Viervierteltakt folgend. Tanzbar, offen für Einflüsse aller Art, aber immer erkennbar Disco. Doch was sind die geheimen Zutaten, die das Genre so unverwechselbar und beachtlich zeitlos machen?
Es gab gewisse musikalische Stilistiken, die mussten auf Discoplatten sein. Unter anderem die Streicher, bläserartig eingesetzt, also nicht zart und Dings und so. Und die haben Streicher-Sounds hingebracht, die es weltweit nicht gab. Wer das haben wollte, der musste nach München kommen.
Auf den Münchner Discoplatten sind Streicher der Münchner Philharmoniker und aus anderen erstklassigen Orchestern der Stadt zu hören. Einige von ihnen werden von Moroder und Co. regelmäßig rekrutiert. Die Produzenten betreten Neuland, auch bei Text und Gesang. Fly Robin Fly etwa besteht aus nur 8 Wörtern. Penny McLean?
Ich bin nach wie vor der Ansicht, was wir alle, also Silver Convention und ich, was wir an Talent hatten, war hohes Mittelmaß. Das meine ich genauso, wie ich sage. Ja. Das war halt das Glück, dass ich den Produzenten oder den Textschreiber auch hatte. Du kannst dich natürlich lustig machen über Fly Robin Fly, Up to the Sky. Aber bring sowas mal genau auf die Musik und die Musik von Sylvester Levi genau zu dem Text. Das ist das Geniale.
Die Toningenieure und Produzenten setzen nicht nur auf den neuen Umgang mit Altbekanntem, etwa den klassischen Streichern. Sie integrieren in ihren Kompositionen auch absolute Hightech-Sounds. Gerade Giorgio Moroder ist von Anfang an davon besessen, neue Klänge zu finden. Schon in seiner Berliner Zeit, wie sich Michael Holm erinnert.
Also sag mal, ja, wie klingt denn das? Wie hast du das gemacht? Ja, weißt, da bin ich im Ding, so habe ich ins Bad oder so, und da die Gitarre und so. Weil damals war, die Gitarre klang wie die Gitarre, die Streicher wie die Streicher, die Bläser wie die Bläser, die Klavier wie der Klavierschlager. Und jeder hat versucht, wie kriegt man andere Klänge her?
Meine Damen und Herren, Was Sie jetzt hören, ist nicht meine Stimme. Es ist ein Vocoder.
Früh beschäftigt sich der Südtiroler mit neuen Möglichkeiten der Klangerzeugung. Mit dem Synthesizer, damals noch so groß wie ein Wohnzimmerschrank, bekommt Moroder schließlich sein Instrument in die Hände und muss fortan nicht mehr im Badezimmer an Gitarrensounds basteln. An einem Synthesizer komponiert er 1978 die erste elektronische Filmmusik, die mit einem Oscar ausgezeichnet wird. Den Soundtrack zu Midnight Express von Regisseur Alan Parker. In einer Fernsehshow erzählt er Moderator Blackie Fuchsberger davon.
Ich habe zum ersten Mal im Film viel elektronische Musik benutzt.
Also Synthesizer, wie das heißt, ein Musikcomputer oder ist das immer noch ein Instrument?
Es ist eine Kombination zwischen Klavier oder Orgel und Computer. Mit dem Computer kann man einige Sachen machen, die anderen Sachen muss man schon selbst spielen.
Aber den Komponisten braucht man noch.
Gott sei Dank, den braucht man noch.
Vor Moroder und den Klangpionieren der Munich Disco-Ära ist selten so innovativ und visionär mit elektronischen Klängen gearbeitet worden. Die Hymne »I Feel Love« prahlt ganz unverhohlen mit diesen bis dato ziemlich unbekannten Synthi-Sounds. Immer häufiger bekommt Giorgio Moroder nun gute Angebote aus den USA. Filmregisseur Brian De Palma will ihn 1983 unbedingt für den Soundtrack seines Mafia-Epos Scarface mit Al Pacino in der Hauptrolle. Moroder sagt zu und das Ergebnis beschert ihm nicht nur den Titel Dance Music Godfather, sondern auch Oscar Nummer 2 für die beste Filmmusik.
Glück muss man natürlich haben. Ich bin auch damals schon der Meinung, dass wenn jemand Talent hat und wirklich arbeitet und natürlich arbeiten will, dann schafft man es eines Tages. Ich glaube, da kommt nichts von irgendwo in einer Bar zu sitzen und warten, bis was passiert.
Sugar Shack, da flätzt jemand neben dich und raucht einen Joint, das sieht aus wie Keith Richard. Das war Keith Richard, ja? Und Mick saß irgendwo und hat geschäkert und in diesem schwulen Laden am Ritualienmarkt, da war dann Elton John irgendwie verliebt in einen hübschen Münchner Buben und hat da 3 Stunden live gespielt, damit der andere ihn ranlässt.
Die Stars fühlen sich wohl in München. Woran das wohl liegt? Vielleicht ist es die eigenwillige bayerische Mentalität, die damals weniger autoritär als heute, vielleicht auch etwas ignorant, aber doch bestimmt ein Prinzip des Leben und Lebenlassens kultiviert. Die Isar-Metropole strahlt für viele vor allem Ruhe aus. Dazu kommt die barock-katholische Lebensfreude, die ausschweifende Partys zulässt und für das Übermaß überall in der Stadt einen Beichtstuhl bereithält. Ein unaufgeregtes Spannungsverhältnis also zwischen Provinzialität und Weltläufigkeit.
Ich war ja dann auch als Musiker viel gereist, aber nur in einer Stadt wie München war es total möglich, dass man Disco-Eleganz genießen konnte und trotzdem gerne jede Menge Bier dazu genießen konnte. Also da fällt mir auch Freddie Mercury ein, der ja vorher auch nur Champagner war, der dann in München sofort, der hat Champagner nicht ganz vergessen, aber er war total verliebt in das Münchner Bier. Das getrunken wie Wasser und auch vertragen wie Wasser.
Nicht nur nachts hat München etwas zu bieten. Tagsüber lockt die Stadt Stars und Sternchen in ihre sonnigen Biergärten, in den englischen Garten und in die Einkaufsmeile. München ist Modestadt. Hier kleiden sich Mick Jagger und seine damalige Frau Bianca ein, genau wie Tina Turner, Rod Stewart, die Bee Gees oder Brian Ferry.
Allein der Laden Lord John, Lady Jane, er schwul, sie lesbisch, mit der ganz irrsten Mode, die damals halt so angesagt war. Die Leute kamen aus New York und aus Mailand und aus Paris und aus London nach München, um bei Lord John, Lady Jane anzukaufen.
Dass viele britische Rockstars nach München kommen und gern länger bleiben, hat auch einen profanen Grund. Das britische Steuerwesen. Das stammt damals noch aus Zeiten, in denen Millionenumsätze, wie sie die Stones, Led Zeppelin und Queen machen, schlicht unvorstellbar waren und nach einem exponentiellen Prinzip horrend besteuert wurden. Produzent Reinhold Mack, der mit allen drei Bands im Musicland gearbeitet hat,
ein findiger Rechtsanwalt fand heraus, dass derjenige, der maximal 54 Tage in England ist, aber den Rest der Zeit des Jahres nicht, ist für die Zeit nicht steuerpflichtig. Was er in dieser Zeit erfindet, macht, komponiert, tut, alles sein eigenes. Folglich eine Welttour, man geht nach Japan, man geht nach Neuseeland, bringt halt das Jahr rum. Nimmt sich ein Studio, wie zum Beispiel Musicland oder Whistlelord oder Puck in Dänemark und macht mir eben eine Platte schön gemütlich. Man guckt nicht auf die Uhr und schon hat man ordentlich Geld verdient. Also das wurde dann von praktisch allen Großverdienern aufgegriffen. Es war ja praktisch immer alles ausgebucht.
Das Schlupfloch im britischen Steuersystem erklärt, warum die großen britischen Bands ihre Platten immer seltener in London einspielen, aber nicht, warum sie München anderen Weltstädten vorziehen. Gute Studios gibt es auch noch an anderen Orten. Vielleicht hat ja eine spezifisch münchnerische Wesensart den Ausschlag gegeben. Musiker und DJ Jens Pönitsch.
Freddie Mercury zum Beispiel, ich war damals gerade mal Anfang 20, habe ich den kennengelernt. Und der hat zu mir gesagt, dass er München so geil fand und weshalb er auch so gerne hier gefeiert, also nicht nur gearbeitet, sondern auch dann später gelebt hat, dass er hier in Ruhe gelassen wird. Er hat gesagt, die Münchner sind eine ganz eigene Gattung. Er fand auch, dass sie den Londonern ein bisschen ähneln, weil die ja auch so einerseits auf die Queen stehen, andererseits Punk so geil finden. Und diese Dualität hat er in München auch gesehen. Und dann hat er gesagt, die Münchner sind auch so eitel und so arrogant, die würden niemals zugeben, dass sie mich erkennen, sondern finden sich selbst viel, viel geiler. Und damit hat es auf den Punkt getroffen.
Die Berühmtheiten genießen in München eine Anonymität, die sie in London oder New York schon lange nicht mehr haben. Auch wenn sie hier nachts unterwegs sind in den zahlreichen Clubs, dem Sugar Shack, dem New York, dem Yellow Submarine, dem Park Café.
Eigentlich kamen die alle in Sugar, weil sie wussten, sie haben ihre Ruhe. Sie werden von niemandem gestört. Es sind da keine Fotografen, die lauern.
Andrea Fisser ist gerade mal 18, als sie 1980 im Sugar Shack den Job als Barkeeperin bekommt. Dem angesagten Club in der Herzogspitalstraße.
Als ich dann im Sugar anfing, war es halt so, dass in den ersten Tagen Queen an meiner Bar stand. Und ich kannte die nicht. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich habe dann die Bestellung aufgenommen, der Freddie Mercury trank ein Fernet Menta, was ich ganz eklig fand, Mineralwasser. Ich so, wie kannst du sowas trinken? Und dann wollte ich die abkassieren. Dann haben die gesagt, nee, also wir schreiben hier auf und wir zahlen dann, wenn wir gehen. Und dann sage ich, ja, wer seid ihr denn? Dann haben die gelacht, ja, die haben sich total amüsiert und haben gesagt, ja, wir sind Queen. Ich so, who the fuck is Queen? Ja, und dann haben sie ein Lied gespielt, weil es wurden immer die Lieder, wenn eine Band reinkam in Sugar, wurden die Lieder von denen gespielt. Und dann haben die gesagt, ja, das war We Are The Champions. Und dann haben die gemeint, das ist von uns. Und ich so, ah, okay, da tanzt mein Chef immer auf der Box, wenn die das spielen.
Freddie Mercury. Der Brite muss noch heute oft als Beispiel herhalten, wenn sich die Münchner mal wieder versichern wollen, dass die Stadt einst sogar Superstars eine Heimat geboten hat. Fakt ist, die Zusammenkunft von Mercury und München läutet eine neue Ära der Musicland-Studios ein in den 1980er Jahren. Im Zentrum steht damals Ausnahmeproduzent Reinhold Mack. Die Geschichte beginnt allerdings wieder einmal nicht in München, sondern in Los Angeles. Dort ist Reinhold Mack 1979 für verschiedene Studioproduktionen tätig. Dann klingelt eines Tages das Telefon. Giorgio Moroder am Apparat. Er will ihn unbedingt treffen.
Ich treffe dann eben Giorgio im Le Dôme, weil da ging man hin. Alle Wichtigen waren da zum Lunch. Und da sagte, weißt wohl, Macki, was tust du hier? Du sollst doch in München sein, da ist doch Queen im Studio. Ja gut, ein paar Tage später bin ich nach München geflogen, ging dann gleich ins Studio und sehe tatsächlich unglaubliche Mengen an Equipment und Zeug bis an die Decke.
Mack versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Da kommt der Roadie der Band um die Ecke.
Da habe ich gesagt, ja, kannst mal einen Gefallen tun, bau doch einfach was auf aus dem ganzen Zeug. Was ist es? Ein kleiner Setup, Keyboards, Bass, Drums, Gitarre. Und falls irgendjemand irgendwas machen wollte, dann bin ich bereit.
Reinhold Mack ist bereit. Und doch konnte er gar nicht darauf vorbereitet sein, was an diesem einen Tag noch alles passieren würde.
Und dann kam Freddy, guckt sich das an und guckt mich an und sagt, was ich hier mache. Und ich sage, naja, ich weiß nicht, ich habe über Umwege gehört, dass ihr hier arbeiten wollt. Eigentlich nicht. Aber wie steht es denn mit den Biergärten hier? Naja, und unten ist gleich der China-Turm und Freddy hakt sich bei mir unter. Ja, okay, hakt sich unter. Aber jetzt musst du denken, er hatte Ballerinas an, Shorts, Hawaii-Hemd. Und sah also offensichtlich anders aus als alle anderen Leute. Und ich habe immer nur so geguckt, links, rechts, kenne ich da jemanden? Ich hoffe, ich kenne niemanden, der mich kennt. Naja, wir saßen da dann ein paar Maß und dann war alles schon richtig lustig.
Leicht angeschickert gehen Mack und Freddy zurück ins Studio.
Er sagt zu mir, pass auf, ich kann nicht Gitarre spielen, also hör nicht hin am besten. Aber ich hatte da so eine Idee und dann spielte er das Anfangsriff. Dann kamen noch die beiden anderen, Roger und John. Ja, dann wurde es halt einfach so probiert und aufgenommen. Und ich habe ihm dann vorgeschlagen, hier, hört es euch mal an. Und nee, können wir nicht, weil wir müssen ja vorher einstellen, Schlagzeuge einstellen, Bass einstellen und so. Dann habe ich gesagt, ja, aber ihr könnt doch 3 Minuten aus eurem Leben nehmen, das Ding da anhören und sagen, das ist scheiße oder das ist okay. Naja, das ist eigentlich richtig. Wir haben es angehört und wow, ja, das ist toll, da müssen wir gleich weitermachen. Wir müssen ganz schnell arbeiten, bevor Brian kommt. Der macht nämlich wieder alles kaputt, weil er sich nicht entschließen kann, irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann wurde es Nummer 1.
Crazy Little Thing Called Love wird 1979 die erste Nummer 1 von Queen in den USA. Und auch ihre zweite und letzte US-Nummer 1 ein Jahr später, Another One Bites the Dust, wird Mack in den Musicland Studios produzieren. Musiker aus aller Welt kommen auch deshalb nach München, weil sie ihrem Sound hier eine Frischzellenkur verpassen wollen. Rock war in die Jahre gekommen. Die Bands suchen nach neuen Einflüssen und finden sie in Disco-Sounds und Rhythmen made in Munich.
Mischungen, die es vorher gar nicht geben durfte oder nicht geben konnte, die waren plötzlich nach Munich-Sound möglich. Die gab es auch davor so nicht. Also da finde ich schon, dass Munich-Sound, also die auch, dass da Moroder das Studio aufmacht, in dem erst Schlager, dann plötzlich Disco-Elektronik, dann plötzlich alte Rocker wieder eine Verjüngungskur erfuhren, dass da alles möglich war.
Elton John nimmt 1979 im Musicland seine Disco-infizierte Victim of Love-Platte auf. An den Reglern Pete Bellotti. Und Reinhold Mack verpasst im selben Jahr Jeff Lynne's Electric Light Orchestra, kurz ELO, den Munich Disco Sound. Der Albumtitel Discovery. Oder auch Disco Very. Ende der 1970er Jahre ebbt die Disco-Welle langsam ab. Silver Convention bringen 1978 ihre letzte Platte heraus. Penny McLean steigt aus dem Musikbusiness aus und verlegt sich aufs Schreiben von Esoterikbüchern. Und Giorgio Moroder verlässt München Anfang der 80er. Die Stadt, mit der er musikalisch für immer verbunden bleiben wird. Da ist er gerade 40 Jahre alt. Zuerst pendelt er noch zwischen Los Angeles und München, dann zieht er komplett in die Staaten. Auch Donna Summer geht zurück in die USA und stürmt nun von dort aus in gewohnter Teamarbeit mit Moroder und Bellotti die Charts. Und das Münchner Musicland in der Arabella-Straße Nummer 5? Das weiß Giorgio Moroder in guten Händen, in denen von Toningenieur und Produzent Reinhold Mack. Die Disco-Kugeln hängt er zwar immer häufiger in den Schrank, aber mancher Produktion hört man das Glitzern noch deutlich an. Natürlich auch bei ihm. Freddie Mercury greift 1985 auf seinem Debütalbum als Solokünstler in die Disco-Kiste. München hat in den 80ern noch den Ruf einer Musikweltstadt mit Herz. Ein großes Herz. Auch für den Mann, der einmal Ziggy Stardust war und zeitweise in Berlin eine Heimat gefunden hatte. David Bowie schaut bei einem Besuch in der Isar-Metropole natürlich auch im Sugar Shack vorbei. Dort steht Andrea Fisser hinterm Tresen.
Dann hat der DJ einen Anruf gekriegt, David Bowie kommt, dann hat der Let's Dance gespielt, dann kam der gerade hoch und hatte so einen weißen Pelzkragen. Ich so, boah, der Arsch trägt Pelz. Und ich gehe an ihm vorbei und sehe, ey, der Pelz bewegt sich. Dann gehe ich in die Ausgabe, stelle die dreckigen Gläser hin. Ich sage, der hat eine Katze dabei. Und die alle, was hat der? Der hat eine Katze dabei, spinnt der? Und bin mit meinen frischen Gläsern wieder zurück an meine Bahn, bin stehen geblieben bei ihm und habe zu ihm gesagt, hey, das ist nicht cool, was du da machst. Die hört das irgendwie tausendmal lauter. Und die hat hier nichts verloren, also bringt das Tier nach Hause. Und dann hat er mich ganz entsetzt und so angeguckt. Hat das irgendjemand vom Management, die dabei waren, die Katze gegeben, der brachte die dann ins Hotel. Und er kam dann auch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später zu mir in die Bar und meinte, ey, du hast recht, das war echt nicht eine coole Aktion. Ey, nee, Mann, war keine coole Aktion. Was willst du trinken? Ja, gib mir einen Vodka Lemon oder weil Tonic, haben die Engländer haben immer Tonic gesoffen, konnte ich nicht verstehen, das bittere Zeug.
Es ist eine abgegriffene und deswegen leider nicht weniger wahre Lebensweisheit, dass auch die beste Party irgendwann ihr Ende findet. Mitte der 1980er Jahre ebbt auch die zweite Welle der Munich Disco Ära ab. Und wenig später stehen auch die Musicland Studios vor dem Aus. Viele Gerüchte und Mutmaßungen ranken sich um diesen Niedergang Ende der 80er Jahre. Die Wahrheit ist oft profaner. Zum Beispiel verändern die Briten ihr Steuersystem. Die Iron Lady Margaret Thatcher korrigiert ab 1986 die Einkommenssteuer in Großbritannien nach unten, sodass britische Bands auch auf der Insel wieder gutes Geld verdienen können. Und zur selben Zeit wird außerdem das Münchner U-Bahn-Netz bis zum Arabella-Park ausgebaut. Der U-Bahn-Lärm macht einen weiteren Betrieb der Musicland-Studios unmöglich. Die Moderne frisst ihre Kinder. So steht es bei Wikipedia und in vielen Büchern. Reinhold Mack?
Nee, das ist barer Unsinn. Aber an der hinteren Ecke vom Regieraum geht der Tunnel vorbei. Und als der gebohrt wurde, hat man, ich glaube, zweimal hat es irgendwie gerappelt. Aber das war alles, was man davon mitgekriegt hat. Es wurde dann fälschlicherweise verstanden, als dass die U-Bahn dran schuld wäre. Also nein. Der Grund war, dass die Schorkhuber-Gruppe die Miete um fast 100% angehoben hat. Und das war eine unfassliche Sauerei, weil du konntest ja schlecht deinen Krempel einpacken und woanders hingehen. Es ist alles eingebaut und fest gewesen. Ich weiß praktisch, ich weiß nicht, 10.000, 12.000 oder sowas im Monat, was eh schon recht happig war. Die Antwort darauf war, zahle doch aus der Portokasse, das merken wir doch gar nicht. Und wir haben dann gesagt, ja, was sollen wir dann noch hier? Gehen wir nach Amerika.
Das Musicland ereilt ein Schicksal, das münchnerischer nicht sein könnte. Es ist die Gentrifizierung, die sich gierig durch die Flächen- und wohnraummäßig eher überschaubare Millionenstadt frisst. Eine betonkalte Wahrheit, die keinen Raum mehr übrig lässt für die Opulenz glitzernder Diskoträume. Trotzdem lebt Reinhold Mack nach seiner Zeit in den Staaten und einer Weile in Australien heute wieder in München. Giorgio Moroder, mittlerweile über 80 Jahre alt, wohnt in Los Angeles und in seiner ursprünglichen Heimat Südtirol. Donna Summer ist in Amerika geblieben und gilt noch bis zu ihrem Tod im Jahre 2012 als unangefochtene Queen of Disco. Und der Munich Disco Sound? Er spukt noch immer in der Stadt herum, füllt bis heute Tanzflächen und wird auch immer wieder von jüngeren Musikergenerationen aufgegriffen. Als Techno- und Hausmusik in den 1990ern ihren Siegeszug antreten, ist München ein Zentrum dieser nicht weniger hedonistischen Bewegung. Und in Techno-Produktionen aus der Stadt taucht der Munich-Disco-Klang wieder auf. Doch wer das Original am eigenen Leib erlebt hat, wird bei dem Gedanken daran noch heute von einem warmen, euphorischen Gefühl umarmt. Wer sich erinnern kann, der muss unbedingt dabei gewesen sein. Denn der einmal in Bewegung geratene Körper hat ein langes Gedächtnis.
Was ich so jetzt so spannend finde, wenn ich mal irgendwo bin, wo ja, dann getanzt wird und es sind auch wieder verschiedenste Leute da, die man nicht kennt. Und man geht auf die Tanzfläche und dann begegnet man manchmal so, also ich sage jetzt mal Frauen, weniger den Männern, weil ja mittlerweile oft meine Frauen mehr tanzen als Männer, also aus meiner Generation. Und man tanzt und man schaut sich an, nur der Blick, und man weiß, die hat das Gleiche erlebt. Und dann kommt man in diesen Tanz rein und man wird so eine Einheit. Und das kommt, glaube ich, alles aus dieser Zeit. Weil da ist wieder sowas, was losgelassen ist. Weil ich sage immer, ich bin ja jetzt 60, da sind dann diese körperlichen Erlebnisse, wo man mal sich so richtig loslassen kann. Die sind ja dann immer so häufig. Aber im Tanz und mit dieser damaligen Musik und man hat dieses Körpergedächtnis, das ist dann sofort wieder da. Und das ist also ein Wahnsinn immer.
Munich Disco. Soundtrack eines Lebensgefühls. Ein bayerisches Feuilleton von Hardy Funk und Bene Mahler. Der Erzähler war Thomas Leubel. Regie Bene Mahler. Ton und Technik Susanne Harasim. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.